Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Eine ganz kleine Clique. Hitlers wirksame Propaganda zum Attentat des 20. Juli 1944. Ein Feature von Ludger Fittgau.
Originalton Adolf Hitler. Unmittelbar nach dem 20. Juli 1944.
Eine ganz kleine Clique. Ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich unvernünftiger, verbrecherisch dummer Offiziere. Hat ein Komplott geschmiedet.
Zur NS-Propaganda lässt sich sagen, dass ja kurz nach dem 20. Juli Adolf Hitler in einer Radioansprache eine bestimmte Formulierung gewählt hat, nämlich die einer ganz kleinen Zitat, einer ganz kleinen Clique ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich verbrecherischer, dummer Offiziere, Zitat Ende. Und diese Formulierung ist bis zum Kriegsende gebetsmühlenartig immer wiederholt worden von der NS-Propaganda.
Originalton Josef Goebbels.
Ausgelöst durch die Hand eines gemeinen Verbrechers, der im Auftrag einer ehrgeizigen, gewissenlosen kleinen Clique von Glücksrittern und Hasardspielern die Hand erhoben hatte, um dem uns allen teuersten Leben, das wir auf Erden kennen, ein Ende zu setzen.
Originalton Ludwig Bergstresser, ziviler Mitverschwörer des 20. Juli 1944.
Es war selbstverständlich nicht eine Clique. Das heißt, es war nicht eine kleine Gruppe von Leuten, die eine Palastrevolution machen wollten, wie man sie so aus der alten Geschichte kennt.
Die Burg Kreuzberg auf einem Felsen über dem Ahrtal bei Bonn. Seit ziemlich genau 2 Jahrhunderten leben hier die Freifrauen und Freiherren von Böselager. An der Fachwerkfassade eines Wohnhauses auf dem Burgareal ist in einen Balken ein lateinischer Spruch eingraviert. Etsi omnes ego non. Wörtlich übersetzt, und wenn alle, ich nicht.
Der Spruch, der war immer hier an dem Haus, ich kann nicht sagen, woher er stammt. Das ist ein alter Familienspruch, ich kann gar nicht sagen, woher er stammt.
Das sagte der damals 90 Jahre alte Burgbewohner Philipp, Freiherr von Böselager, wenige Monate vor seinem Tod am 1. Mai 2008. Böselager beteiligte sich während des Nationalsozialismus mehrfach an Versuchen, Adolf Hitler zu töten. Der alte Spruch in seiner Burgfassade gefällt ihm auch deswegen, weil man ihn auch so auslegen könnte. Und wenn doch alle anderen sich konform verhalten, ich nicht.
Ja, ich bin zufrieden mit dem Spruch und gebe ihn auch an meine Enkel weiter, dass man nicht einfach jedem folgen soll, der laut schreit, sondern dass man seinem Gewissen und seinem Verstand folgen soll.
Schon im Frühjahr 1943 gehörte er gemeinsam mit seinem Bruder Georg zu einer Gruppe von Wehrmachtsoffizieren, die Hitler während eines Frontbesuches in Russland erschießen wollen. Glücksritter und Hasardeure wie Goebbels, die Hitler-Attentäter unmittelbar nach dem 20. Juli 1944 tituliert, waren die vom rheinischen Katholizismus geprägten Böselagerbrüder nicht. Doch ein Jahr vor dem gescheiterten Stauffenberg-Attentat war tatsächlich erst einmal nur eine kleine Gruppe von Militärs entschlossen, zu handeln.
Ja, es ging überhaupt darum, Hitler zu töten. Wie, war egal. Hauptsache, der eidfreie Zustand wurde hergestellt. Die Masse der Soldaten und der Deutschen glaubten ja an Hitler. Man konnte sich nicht vorstellen, dass die Führung, die Staatsführung verbrecherisch und lügnerisch war, wie das der Hitler war. Und folgendessen hätten alle, wenn der Hitler noch gelebt hätte, wäre ein Aufstand nicht durchzuführen gewesen, sondern nur, wenn er tot war und dann der eidfreie Zustand bei den Beamten und den Soldaten erreicht wird. Dann konnte man hoffen, dass die einem anderen Menschen folgen würden.
Der zuvor informierte örtliche Befehlshaber General Günther von Kluge habe jedoch im März 1943 kurzfristig den Mordanschlag auf Hitler verboten, erinnert sich Böselager beim Gespräch im Ahrtal. Kluge habe zu diesem Zeitpunkt nach einem erfolgreichen Attentat in Deutschland einen Bürgerkrieg zwischen Heer und Waffen-SS befürchtet, bei dem die noch im Reich verbliebenen Heeresteile zu diesem Zeitpunkt chancenlos sein würden.
Ja, heute sehe ich das ein. Damals war ich da nicht ganz einsichtig. Aber heute weiß ich, dass die Gefahr wirklich bestand. Denn die Ersatzabteilung des Heeres waren zum großen Teil ins Ausland verlegt worden als Besatzungstruppe, sodass es wenig Truppenteile in Deutschland gab, während die Waffen-SS, die bei Beginn des Krieges 40.000 Mann hatte und von Himmler aufgestockt wurde auf 950.000 Mann, im Reich ihre Standorte hatte. Infolgedessen gab es viele Orte, wo die Waffen-SS truppenmäßig stärker war wie das Heer, sodass, wenn das nicht genau geplant war, die Übernahme dieser Standorte durch das Heer, es vielleicht zum Bürgerkrieg gekommen wäre.
Die nächsten Handlungsschritte nach einem erfolgreichen Attentat seien tatsächlich im März 1943 noch nicht genügend durchgeplant gewesen, so Philipp von Böselager. Erst in den darauffolgenden Monaten sei der sogenannte Walküre-Plan umgeschrieben worden, der ursprünglich für die Niederschlagung eines möglichen Aufstands von Zwangsarbeitern gedacht war.
Dieser Plan ist dann nach dem gescheiterten Attentatsversuchen vom März 1943 umgearbeitet worden auf einen Plan, die SS auszuschalten. In allen Wehrkreisen wurde ein Soldat und ein Zivilist gesucht, der nach dem gelungenen Attentat die Macht von Witzleben und Beck ausgeübt durchführen würde und übernehmen würde. Das war sehr kompliziert und schwierig, weil man ja nicht telefonieren und schreiben konnte, sondern die Leute mussten persönlich angegangen werden. Man musste auch Angst haben vor einer Denunziation. Aber im Juni 1944 stand dieser Walküre-Plan, dieser umgearbeitete, und Tresco, der diesen Plan ausarbeiten ließ von dem Major von Oertzen und anderen Hilfskräften, meldete dann dem Stauffenberg, der Plan steht jetzt ganz zu Beginn. Und deshalb ist das da im Juli 1944 auch gemacht worden.
Die konspirativen Vorbereitungen auf der militärischen wie auf der zivilen Seite des Widerstandsnetzes des 20. Juli 1944 funktionierten gut. Die Gestapo hatte einige zentrale Akteure der Opposition, zwar schon lange in Verdacht, illegal aktiv zu sein, dennoch waren die Nationalsozialisten vom Attentat und dem umgeschriebenen Walküre-Plan ziemlich überrascht. So die Historikerin Linda von Kaiserling-Rehbein.
Es gab nur sehr, sehr wenige Leute in diesem umfangreichen Netzwerk, das ja eigentlich so ungefähr 200 Leute umfasste. Die Gestapo, die NS-Verfolger, die wussten von ungefähr 130 Leuten, die aktiv beteiligt gewesen sind. Und es gab nur sehr wenige Beteiligte, die wirklich einen Überblick hatten, wie groß das Netzwerk eigentlich war.
In einem Interview Mitte der 1950er Jahre erklärte der zivile Mitverschwörer Emil Henk, warum an der konkreten Umsturzplanung zunächst nicht mehr als rund 200 Offiziere und Zivilisten beteiligt waren. Viele andere Akteure im unmittelbaren Umfeld, auch Henk selbst, wären erst nach einem gelungenen Tyrannenmord in Aktion getreten.
Seien Sie sich darüber bewusst, man kann in einer Diktatur nur Eliten, nur ganz wenige Menschen in die Illegalität bringen. Sonst tut man das nicht, so ist man verloren. Massenillegalität gibt es in einer Diktatur nicht. Wenn also das Attentat gescheitert ist, so lag es an Zufällen, die damit zusammenhingen, dass einmal die Besprechung an diesem Tag in einem anderen Raum war und die Wirkung der Bombe ganz anders sein muss. Das sind Dinge, die nicht vorauszuberechnen sind. Und das muss man eben in Gottes Namen dem Schicksal anheimgeben. Und scheitert es, muss man es mit dem Tod bezahlen. Das war die Meinung all dieser Leute.
Zu den rund 200 Leuten, die in die konkreten Attentatsplanungen eingeweiht waren, kommen viele Militärs und Zivilisten, die zwar grundsätzlich von Umsturzplänen wussten, aber ganz gezielt den konkreten Zeitpunkt und die Details nicht kannten. Der Wiesbadener Widerstandsforscher Axel Ulrich ergründet seit langem den zivilen Flügel des 20. Juli 1944.
Freisler und auch die anderen NS-Verfolger wussten zum Glück diesbezüglich sehr, sehr wenig. Sie haben also die allerschrecklichsten Foltermethoden angewandt, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und das Erstaunliche ist, ja, dass also viele der Gefolterten trotzdem standhaft geblieben sind. Aus einer herausgefolterten Zeugenaussage ist hervorgegangen, dass also das konspirative Absicherungsprinzip der 20. Juli-Verschwörer darin bestanden hat, dass also nur ganz bestimmte Segmente überhaupt ja von dem Staatsstreich auf militärischer Ebene und dessen Durchführung in Kenntnis gesetzt waren.
Dass es ein Sprengstoffattentat werden sollte, haben beispielsweise nur eine Handvoll Eingeweihte gewusst. Eine zweite, wohl mehrere hundert Menschen umfassende Gruppe war von der Attentatsplanung grundsätzlich informiert und für bestimmte militärische oder politische Funktionen nach dem Umsturz eingeplant. Etwa der spätere westdeutsche Bundespräsident Theodor Heuss, ein Liberaler, der nach einem erfolgreichen Umsturz als Sprecher der neuen Regierung vorgesehen war. Auch Heuss erinnerte bei einer Gedenkrede zum 10. Jahrestag des Attentats in Berlin daran, dass die Bewegung des 20. Juli 1944 so breit aufgestellt war, wie keine andere Widerstandsstruktur zuvor. Militärischer adelchristlichen Glaubens, so Heuss,
verband sich mit Arbeiterführern, Sozialisten, Gewerkschaftlern und sie erkannten sich in dieser Bewegung.
Viele im Untergrund wurden jedoch schon aus Sicherheitsgründen ganz bewusst darüber in Unkenntnis gelassen, wie weit verzweigt die Bewegung wirklich war. Eine dritte Konspirationsebene umfasste wohl mehrere tausend Oppositionelle. Auch viele Zivilisten, die sich zum Teil bewaffneten, aber nur vage wussten, dass etwas bevorstand. Schließlich wurde eine vierte Gruppe von Regimegegnerinnen und Gegnern gar nicht eingeweiht, auf die die Verschwörer bei einem geglückten Attentat jedoch setzten, weil sie deren politische Haltung gut kannten. Der Widerstandsforscher Axel Ulrich:
Den dritten und den vierten Komplex dieser konspirativen Absicherung, ja, haben die Nazis nicht knacken können. Das ist zu verdanken gewesen, ja, dieser vorzüglichen konspirativen Absicherung. Ja, jeder wusste nur so viel, wie er unbedingt zu wissen nötig hatte. Und viele sind halt eben ja nur ungefähr, ja, befragt worden. Aber sehr, sehr vage.
Die Historikerin Linda von Kaiserling-Rehbein vermutet überdies, dass gerade der sozialdemokratisch-gewerkschaftliche Flügel des 20. Juli 1944 dadurch geschützt wurde, dass Karl Gördeler nicht allzu viel über die konkreten konspirativen Strukturen des sogenannten Leuschner-Netzes gewusst habe.
Dass die Ermittler nach dem 20. Juli, die ja sehr unter Zeitdruck standen, viel auch ihrem sogenannten Kronzeugen, könnte man vielleicht sagen, Karl Gördeler auch geglaubt haben, seinen Darstellungen geglaubt haben, der hauptsächlich über den nationalkonservativen Kreis berichtet hat. Der wusste nicht so sehr viel über die Gewerkschafter. Und gerade diese nationalkonservative Kreise hatte die Gestapo vor dem tatsächlichen Umsturzversuch ja nicht so durchdrungen wie den der Sozialdemokraten und Gewerkschaften. Kreis, wo sie glaubten, schon relativ viel zu wissen.
Parallel zu den Ermittlungen lief die Propagandamaschinerie der Nationalsozialisten unmittelbar nach dem gescheiterten Attentat bereits auf Hochtouren. Das Ziel? Die von Hitler und Goebbels vorgegebene Sprachregelung von der kleinen verräterischen Offiziersklique öffentlich durchzusetzen. Am 28. Juli 1944, also 8 Tage nach dem Attentat, sendete der nationalsozialistische Großdeutsche Rundfunk etwa ein Interview mit Otto Ernst Rehmer. Das war ein Hitler treu ergebener Offizier, der am 20. Juli das Wachbataillon Großdeutschland im Berliner Regierungsviertel befehligte. Rehmer wurde schon wenige Tage nach dem gescheiterten Stauffenberg-Attentat von Goebbels Medienapparat zu einer Art Gegenheld stilisiert. Dieses Image hat er auch in den Nachkriegsjahren genutzt, um den 20. Juli 1944 zu diskreditieren.
Im Geschäftszimmer des Berliner Wachbataillons findet das Zeitspiegelmikrofon Major Rehmer, jenen nationalsozialistischen Offizier, den Reichsminister Dr. Goebbels in seiner gestrigen Rede mit folgenden Worten würdigte. Major Rehmer hat sich bei der blitzschnellen Niederschlagung der staatsfeindlichen Tätigkeit der eid- und treu vergessenen Offiziersklicke ein großes Verdienst erworben.
Mitte der 1950er Jahre geht Ludwig Bergstresser, einer der Sozialdemokraten, die an den Planungen für den Umsturz beteiligt waren, nun Professor in Bonn, in einem Radiointerview auf den von den Nationalsozialisten geprägten und immer noch wirksamen Begriff von der kleinen Clique ein, die das Stauffenberg-Attentat vorbereitet habe.
Es war eben keine Clique, es war auch keine Clique innerhalb der Linken, sondern der Widerstand innerhalb der Linken, ich meine dabei zunächst einmal die Partei, der ich angehöre, die Sozialdemokratie, wobei ich durchaus weiß, dass es auch andere gab, und zwar eine sehr starke Widerstandsbewegung innerhalb der Kreise, die früher dem Zentrum angehört haben. Wir in der Sozialdemokratie hatten einen festen Zusammenhang persönlicher Art in kleinen Gruppen ohne jede offizielle Tätigkeit seit dem Jahre 1933 und haben ihn durchgehalten bis zum Ende.
10 Jahre nach dem 20. Juli 1944 erinnert auch Theodor Heuss als westdeutscher Bundespräsident daran, wie wirksam die NS-Propaganda nach dem gescheiterten Attentat erst einmal war.
Das war ja dann auch Goebbels großer Propagandafeldzug dazu tun, dass eine Gruppe verstimmender, ehrgeiziger Generalstäbler, dazu eine kleine Adelsschicht, ihre dienstliche, ihre gesellschaftliche Position retten wollte. Er wusste, dass das gelogen war.
Bereits seit 1937 hatten die Nationalsozialisten deutliche Hinweise darauf, dass etwa der bekannte Gewerkschaftler Wilhelm Leuschner, wie die Militärs, Umsturzpläne hegte und auch gut mit dem westlichen Ausland vernetzt war. Dies belegt die Historikerin Linda von Kaiserling-Rehbein in ihrer im Herbst 2018 erschienenen Dissertation zu den NS-Ermittlungen über das Netzwerk vom 20. Juli 1944.
Diese Erkenntnisse sind aber nach dem 20. Juli nicht weiter eingeflossen in die Ermittlungsunterlagen, auch nicht in die Prozessunterlagen. Und da fragt man sich ja, wieso eigentlich? Eine mögliche Erklärung wäre, dass der Gestapo durchaus auch unangenehm gewesen ist, dass sie vielleicht, ja, Leuschner nicht vielleicht schon früher wieder verhaftet haben.
So konnte Leuschner vor dem 20. Juli 1944 jahrelang mit viel Bewegungsfreiheit sein konspiratives Netzwerk ausbauen, auch im Ausland. In London wurden deutsche Exilsozialistinnen und Sozialisten von westlichen Geheimdiensten militärisch ausgebildet, um den politischen Untergrund im Hitlerreich zu gegebener Zeit stärken zu können. Die Alliierten waren auch in die Pläne eingeweiht, dass der zivile Flügel der Konspiration nach dem Sturz Hitlers vor allem administrative Aufgaben in den Regionen und Kommunen übernehmen sollte. Diese Pläne wurden in der Bevölkerung nach dem gescheiterten Attentatsversuch Stauffenbergs jedoch nicht bekannt. Das erleichterte es den Nationalsozialisten, ihr Narrativ von der kleinen Clique der Verschwörer bis in die Nachkriegsöffentlichkeit hinein durchzusetzen. Emil Henk, sozialdemokratischer Pharmazeut in Heidelberg und Mitverschwörer des 20. Juli 1944, versuchte sofort nach der Befreiung vom Nationalsozialismus, der monatelang unwidersprochen gebliebenen Erzählung des Regimes eine andere Geschichte des Widerstands entgegenzusetzen.
Eines Widerstandes, den das Volk kaum kannte und von dessen inneren Werten es kaum eine Vorstellung hatte.
Das sagte Emil Henk einige Jahre nach Kriegsende in einer Radioansprache. Henk hätte bei einem Erfolg des 20. Juli 1944 im Auftrag der Verschwörer die politische Verwaltung in Nordbaden übernommen. Er blieb nach dem gescheiterten Attentat unentdeckt und setzte sich unmittelbar nach der Befreiung durch die Amerikaner in seinem Heimatort am Neckar an den Schreibtisch. Schon 1946 erschien seine Broschüre »Die Tragödie des 20. Juli 1944«, in der Henk minutiös die zivilen Widerstandsstrukturen im deutschen Südwesten beschrieb. Es blieb jedoch für die überlebenden Nazi-Gegner wie Henk schwer, in der deutschen Nachkriegsöffentlichkeit mit Informationen über das weit verzweigte zivil-militärische Widerstandsnetz hinter von Stauffenberg durchzudringen. Das zeigen auch die Forschungen der Historikerin Linda von Kaiserling-Rehbein. Von Kaiserling-Rehbein beschreibt, wie wirksam auch in den Nachkriegsjahren der Versuch war, das Attentat als Hochverrat zu brandmarken. Besonders hat sich nach der Befreiung vom Nationalsozialismus der ehemalige Wehrmachtsoffizier Otto Rehmer damit hervorgetan. Rehmer, der an der Niederschlagung des 20. Juli beteiligt war.
Der hat ja nach 1945 als sehr überzeugter Nationalsozialist die Angehörigen vom 20. Juli stark diffamiert als Verräter, ne, als Hochverräter.
Deutsche Männer und Frauen.
Rehmer in einer Tonaufnahme aus dem Jahr 1951.
Ein Großteil der heutigen Widerstandskämpfer, die sich Hochverräter bezeichnen, sind in Wahrheit nichts anderes als nichtsnutzige Landesräte, die im Solde des Auslandes gestanden haben.
Erst als der Staatsanwalt Fritz Bauer Rehmer wegen dessen fortgesetzter Hetze gegen von Stauffenberg und andere Akteure des 20. Juli 1944 vor Gericht brachte, sei das so etwas wie ein Paradigmenwechsel in der öffentlichen Darstellung gewesen, so Linda von Kaiserling-Rehbein. Fritz Bauer habe durchgesetzt, dass man die Männer und Frauen des 20. Juli 1944 nicht mehr öffentlich als Hochverräter verunglimpfen dürfe.
Er hatte gesagt, das nationalsozialistische Regime, diese Diktatur, war nicht hochverratsfähig.
Fritz Bauer strengte den Prozess gegen Rehmer und auch andere Prozesse gegen NS-Täter nicht vorrangig an, um einen einzelnen Nationalsozialisten zu bestrafen. Es ging ihm vor allem darum, die Widerstandshandlung der Männer und Frauen des 20. Juli 1944 öffentlich als die naheliegende Handlung in einer extremen Situation plausibel zu machen. Originalton Fritz Bauer.
Was wir den Leuten sagen mit diesem Prozess und was die tiefe Lehre dieser Prozesse ist und was die Leute nicht hören wollen, das ist, dass es in unserem Leben eine Grenze gibt, wo wir nicht mehr mitmachen dürfen. Sondern dass plötzlich ein Punkt kommt, also wo es wirklich um der Menschheit große Gegenstände geht. Um Leben und Tod. Wo von uns verlangt wird, etwas zu tun, was unmenschlich ist und alle Würde verletzt.
1954 jährte sich das Hitler-Attentat zum 10. Mal. Die Rede des damaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss in Berlin markiert einen Wendepunkt in der Erinnerungskultur zum Widerstand gegen das Hitler-Regime. Heuss erinnert daran, dass die Nationalsozialisten sehr schnell Schillers Tell aus dem Leseplan der Schulen verbannt hatten, weil im Text Tyrannenmord legitimiert wird. Er zitiert die entscheidende Szene.
Nein, eine Grenze hat Tyrannenmacht. Wenn der Gedrückte nirgends Recht kann finden, wenn unerträglich für die Last, greift er hinauf getrosten Mutes in den Himmel und holt herunter seine ewigen Rechte, die droben hangen, unveräußerlich und unzerbrechlich wie die Sterne selbst.
Der ehemalige Widerstandskämpfer Emil Henk betrachtet neben der Heuss-Rede und den Prozessaktivitäten des Frankfurter Staatsanwalts Fritz Bauer noch ein weiteres Ereignis als erinnerungspolitischen Wendepunkt.
Sie wissen, im Jahre 1952 hat die Stadt Berlin in einer gemeinsamen Feier mit dem Hilfswerk 20. Juli in der heutigen Stauffenbergstraße das Denkmal für die Opfer des 20. Juli enthüllt. Zum ersten Mal hat damals sich ein Bundesland, eben Berlin, sei zu seiner Ehre immer wieder gesagt, öffentlich zu dieser ungeheuren Tat bekannt. Der Bundestag und Bonn folgten. Seitdem hat sich der unbekannte 20. Juli langsam erhellt und seitdem hat sich der Staat offen zu ihm bekannt.
Aber die erinnerungspolitische Wende vollzieht sich nur langsam. Anfang der 1960er überträgt der Westberliner Radiosender RIAS, ein Vorläufer des heutigen Deutschlandradios, eine Feierstunde, auf der dies beklagt wird.
Mit bitterer Enttäuschung nehmen wir zur Kenntnis, dass noch immer fast jeder vierte Deutsche, der kürzlich befragt wurde, den Widerstand gegen das Regime des Verbrechens als Landesverrat betrachtet hat.
Das sagt Fritz Sänger fast 20 Jahre nach dem 20. Juli 1944. Wenn das Stauffenberg-Attentat auf Hitler geklappt hätte und der Walküre-Plan zum Sturz der nationalsozialistischen Diktatur umgesetzt worden wäre, der SPD-nahe Journalist Sänger, ehemaliger Redakteur der Frankfurter Zeitung, wäre wohl Chef des deutschen Nachrichtenbüros geworden. Das war zwischen dem Militärsum von Stauffenberg und dem sozialdemokratischen Flügel des 20. Juli 1944 verabredet. Das Deutsche Nachrichtenbüro war die zentrale Presseagentur der Nationalsozialisten. Es war 1933 durch die Fusion des Wolffschen Telegrafenbüros WTB sowie der Telegrafenunion entstanden, der bis dahin größten deutschen Nachrichtenagenturen. Eine wichtige kommunikative Waffe also. Das war der Bewegung des 20. Juli 1944 klar. Man musste deshalb schnell verlässliche Journalisten in Schlüsselpositionen bringen, auch in den Rundfunkstationen. Weil das nicht gelang, konnte Goebbels seine Hetzpropaganda über von Stauffenberg und seine Mitverschwörer noch monatelang unwidersprochen über den Äther verbreiten.
Dieser hinterlistige Anschlag konnte nur von einem abgrundtief bösen und verworfenen Menschen begangen worden sein. Und ich wusste auch, in welchem Kreise er zu suchen war. Dazu kommen noch ein paar unbedeutende Chargen und Komparsen, die kurzerhand verhaftet werden, ohne dass sie auch nur die Spur eines Widerstandes versuchen.
Fritz Sänger wurde nach dem Scheitern des Attentats nicht verhaftet. Er erlebte das Kriegsende und wurde 1949 erster Chefredakteur der neu gegründeten Deutschen Presseagentur, kurz dpa. Sänger war später auch Mitglied eines Deutschlandfunk-Aufsichtsgremiums und Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung 20. Juli 1944. In dieser Stiftung engagierten sich schon in den Nachkriegsjahren Überlebende des gescheiterten Attentats und ihre Angehörigen dafür, der Darstellung der Nationalsozialisten über die Aufstandsbewegung etwas entgegenzusetzen. Fritz Sänger ist jedoch noch 1963 hörbar enttäuscht darüber, dass immer noch ein Viertel der Westdeutschen die Attentäter als Hochverräter betrachten.
Wie gering ist bei diesen Mitmenschen der Sinn für die Würde des Menschen, für seine Rechte und seine Pflicht zur Freiheit entwickelt? Wie groß sind die Versäumnisse?
Wie wurde in den Nachkriegsjahrzehnten der 20. Juli 1944 in der DDR gesehen? Im Jahr 2004 beschreibt der Potsdamer Historiker Kurt Finker im Auftrag des damaligen Sprecherrates der Historischen Kommission beim Parteivorstand der PDS die Haltung der deutschen Kommunisten zum 20. Juli 1944. Die kommunistische Widerstandsorganisation Nationalkomitee Freies Deutschland, NKFD, habe die Aktion der oppositionellen Militärs zunächst mit großer Zustimmung begrüßt, so Finker. Auch nach der Befreiung vom Nationalsozialismus am 20. Juli 1945, zum ersten Jahrestag des Aufstandes, habe es in der sowjetischen Besatzungszone SBZ eine bemerkenswerte Resonanz gegeben.
Alle vier großen Ostberliner Zeitungen, Deutsche Volkszeitung KPD, Das Volk SPD, Neue Zeit CDU und Berliner Zeitung, würdigten den 20. Juli als antifaschistische Tat. Nur die Tägliche Rundschau, das Organ der sowjetischen Militäradministration, fand bereits damals abwertende Worte, die jedoch ab 1946 bestimmend werden sollten.
In der Folge seien in der DDR-Geschichtsschreibung so wörtlich nicht-kommunistische Antifaschisten an den Rand des Geschichtsbildes gerückt worden, stellt Finker in seiner Expertise fest.
In einer 1959 veröffentlichten Studie hieß es sogar, jede nähere Untersuchung zeigt, dass im Zusammenhang mit den Ereignissen vom 20. Juli 1944 von antifaschistischem Kampf nicht die Rede sein kann. Die Verschwörung war das Werk einer Gruppe reaktionärer Politiker und Militärs, die von gewissen Kreisen des Finanzkapitals um Schacht, Krupp, Bosch, Flick, Siemens und anderen inspiriert und gelenkt wurde und die deren Interessen vertrat.
Damit gab es Ende der 50er Jahre im offiziellen Geschichtsbild der DDR auch keinen Platz mehr für den sozialdemokratischen Flügel des 20. Juli 1944 oder für Offiziere wie Philipp Freiherr von Böselager, die sich aus stark christlichen Motiven am Attentat gegen Hitler beteiligten. Du sollst nicht töten.
Man hat sich auch immer wieder gefragt, hast du eigentlich recht? Es gibt 60 Millionen, 80 Millionen Deutsche und wir sind eine ganz kleine Gruppe. Sehen wir als einzig das richtig oder gucken wir schief? Sind wir vorbelastet und so weiter? Das waren doch Fragen, die einen wirklich beunruhigten. Und auch das Gewissen, Mord ist Mord, das gibt es gar nicht drum rumreden. Und das Töten ist verboten in der Bibel, da gibt es gar kein Rumreden. Also man muss mit seinem Gewissen sich schon ernsthaft beschäftigen, um zu einem Entschluss zu kommen. Ja, du bist verpflichtet, das zu tun. Trotz allem, du bist verpflichtet, das zu tun, weil es gilt, das Leben von Millionen zu schützen. Und wir wissen ja auch, nach dem 20. Juli sind noch mehr Deutsche umgekommen, sei es Soldaten und Zivilisten, wie vor den 5 Jahren, vor dem 20. Juli. Und die Städte Dresden und all diese Städte sind erst nach dem 20. Juli zerstört worden. Wenn das Attentat geglückt wäre, wären wir, so war uns damals klar, wahrscheinlich auch als Verräter in Faschist gekommen und die Deutschen hätten uns wahrscheinlich nachher umgebracht. Denn die Ostpreußen und Schlesier hätten gesagt, wenn der Hitler noch lebte, dann säßen wir heute noch in Ostpreußen und Schlesien. Die glaubten ja in der Masse der deutschen Soldaten an Hitler. Und dann wären wir auch von denen wahrscheinlich zur Rechenschaft gezogen worden. Aber trotz diesem drohenden Schicksal, ja, wenn die Nazis gewinnen, bringen die uns um. Wenn wir gewinnen, bringen die anderen uns um. Trotz dieses drohenden Schicksals war uns klar, nachdem wir von den Verbrechen wussten, es gibt nur eine Möglichkeit, die Verbrecher zu stoppen, mit den Hitler zu töten. Also müssen wir es machen.
Seit der Debatte um ein Widerstandsrecht gegen Feinde der Demokratie im Grundgesetz während der Studentenbewegung der 1960er Jahre wurde in Westdeutschland der 20. Juli 1944 mehr und mehr als Aufstand des Gewissens wahrgenommen. Nach der Wende 1989 veränderte sich auch im Osten der Republik der Blick. Doch der Prozess der Auseinandersetzung mit dem Umsturzversuch ist auch heute noch längst nicht abgeschlossen.
Am 20. Juli 1944 scheiterte das Attentat auf Adolf Hitler und es folgte eine lange Zeit wirksamer NS-Propaganda von einer angeblich verbrecherischen kleinen Clique, die da am Werk gewesen sei. Das war ein Feature von Ludger Fittgau. Es sprachen Annika Mauer und Rosario Bonner, Technik Martin Eichberg, Regie Stefanie Lasey. Das Feature war eine Wiederholung aus dem Jahre 2019.